Der Glaube, für den ich bereit bin zu sterben, ist in Gefahr. Denn jener Petrus Abelard lehrt etwas völlig Neues, und seine Bücher überqueren die Meere, überspringen die Alpen, und seine neuen Glaubenslehren, seine neuen Dogmen verbreiten sich über die Provinzen und Reiche und werden frei verteidigt.
Als Bernhard von Clairvaux diesen Brief von einem seiner Ordensbrüder erhielt, fühlte er sich in seinen Befürchtungen bestätigt. Petrus Abelard stand schon seit einiger Zeit auf seiner schwarzen Liste. Denn dieser Abelard gehörte zu einer Gruppe von Gelehrten, die im 12. Jahrhundert mit den Methoden der Logik für ein neues Wissenschaftsverständnis eintraten. Abelard forderte auch für die Theologie eine nachvollziehbare philosophische Beweisführung. Er war nicht mehr bereit, sich auf die Autorität der Kirchenväter zu beschränken. Durch eine Fülle von Belegen hatte er nachgewiesen, dass sich auch die Kirchenväter in ihren Schriften widersprachen. Damit war für ihn offensichtlich, dass man sich nicht einfach nur auf irgendwelche Texte berufen konnte, sondern alle Aussagen mussten mit den Methoden der Logik überprüft werden. Der Philosophiehistoriker Kurt Flasch.
Abelard gibt dem Begriff der Wissenschaft eine neue Strenge und Lebensnähe. Eine neue Konzeption des Wissens brach sich Bahn. Abelard hatte auf die Wissenschaftsentwicklung der nächsten Jahrhunderte großen Einfluss. Aufs Ganze gesehen wurde er einer der erfolgreichsten Neuerer in der Geschichte der Philosophie.
Man hat Abelard auch den Vater der Scholastik genannt, obwohl es auch andere Vertreter dieser neuen Wissenschaft gab, die nun auch in die Theologie den Dialog und die geistige Auseinandersetzung einführten. Diese Entwicklung war eindeutig ein Bruch mit der traditionellen Mönchstheologie, die sich allein auf das Traditionswissen konzentrierte. Entsprechend groß war die Ablehnung dieses neuen wissenschaftlichen Denkens, vor allem bei vielen Mönchen. Auch Bernhard lehnte diese neue Richtung, für die besonders Petrus Abelard stand, grundsätzlich ab.
Der Pariser Philosoph lässt ausschließlich gelten, was sein Verstand durchdringen kann. Alles Sonstige weigert er sich zu glauben. Aber im Gebet wird Gott wohl würdiger gesucht und leichter gefunden als in der Disputation.
Hier stießen zwei grundsätzlich unterschiedliche Sichtweisen christlicher Religiosität aufeinander. Die monastische Theologie, also die traditionelle Theologie der Mönche, und die aufkommende Scholastik.
Bernhard war nicht bereit zu akzeptieren, dass aus dem Glauben eine Wissenschaft gemacht werden sollte. Für ihn ging es bei dem christlichen Glauben um ein mystisches Erleben, aber keinesfalls um eine logische Argumentation. Er bezeichnet Abelards Ansichten als ein gefährliches Gift, sieht in ihm einen Zerstörer der christlichen Religion und nennt ihn einen neuen, wütenden Herodes. Und da Abelard selbst nach einer dramatischen Liebesaffäre Mönch geworden war, immer wieder das Kloster verließ, um an irgendwelchen bekannten Schulen zu lehren, wo er dann einen regen Zulauf an Studenten hatte, schrieb Bernhard nach Rom:
Peter Abelard beweist mit seinem Lebenswandel, mit seinem Verhalten und mit seinen Büchern, die nun ans Licht gebracht wurden, dass er ein Verfolger des katholischen Glaubens und ein Feind des Kreuzes Christi ist. Rein äußerlich sieht er aus wie ein Mönch, aber in seinem Innern ist er ein Heretiker.
Es gelang Bernhard schließlich, dass Papst Innozenz II. Abelard verurteilte. Er wurde zum Stillschweigen verpflichtet und fand Zuflucht im Kloster Cluny, dessen berühmter Abt Petrus Venerabilis den Verurteilten seinerseits als herausragenden Gelehrten schätzte. Venerabilis war nicht der Einzige, der die neue Wissenschaft begrüßte. Schon bald konnte die Scholastik ihren Siegeszug antreten und hat dann im gesamten Mittelalter die Universitäten beherrscht. Die scholastische Theologie bot nun die Möglichkeit, die christliche Überlieferung von der Gotteslehre über die Christologie bis zur Eschatologie systematisch zu durchdenken und darzustellen.
Bernhard von Clairvaux hat diese Entwicklung trotz seines Kampfes gegen Abelard und andere nicht aufhalten können. Aber dennoch verteidigte er weiterhin die traditionelle monastische Theologie, die vorrangig auf die mystische Erfahrung des Einzelnen setzte. Der Kirchenhistoriker Ulrich Köpf:
Diese Theologie kennt die Fülle der Überlieferung, aber sie wählt daraus aus, was sich zum Einzelnen, seinem Leben und seinen Erfahrungen in Beziehung setzen lässt. Ihr gewichtigstes Element ist die Wechselbeziehung von Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis.
Der Weg, wie der Einzelne sich persönlich auf einen bestimmten biblischen Text, wie etwa einen Psalm, einlässt, ist dabei vorgegeben und läuft traditionell über drei Stufen: die Lesung, die Meditation und die Kontemplation. Es geht also nicht um ein Wissen, sondern um eine ganz persönliche religiöse Erfahrung.
Doch indem Bernhard diese monastische Tradition verteidigt, entwickelt er sie auch weiter und wird selbst zu einem Erneuerer in der Geschichte der christlichen Religiosität. Der Mediävist Peter Dinselbacher:
Mit Bernhard beginnt in der Geschichte die Konzentration auf den irdischen Jesus, der bisher im frühen Mittelalter gegenüber der Gottheit Christi ganz zurückgetreten war. Bernhard nennt ihn sogar vertraulich mit seinem persönlichen Namen, Jesus Meus, also mein Jesus, ohne den Christustitel zu gebrauchen.
Während man Jesus Christus also bisher nur ehrfürchtig und unterwürfig als hoheitlichen Gottkönig und Weltenherrscher verehrte, setzt sich Bernhard dafür ein, dass jeder einzelne Gläubige mit Jesus direkt in Beziehung treten und ihn persönlich als mein Jesus anreden darf.
Das war für die damalige Zeit geradezu revolutionär. Und Bernhard hat damit einen Paradigmenwechsel in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte eingeleitet. Er wird sozusagen zum Begründer der Jesusfrömmigkeit, die seit Bernhard von Clairvaux zum festen Bestandteil christlicher Religiosität geworden ist.
Bernhard weiß natürlich, dass er mit dieser Vorstellung einen ganz neuen Weg einschlägt. Viele Jahrhunderte hatte man im Christentum nur mit Ehrfurcht auf Christus, den Kosmokrator, geschaut, der selbst am Kreuz immer nur als König dargestellt wurde. Nun setzte sich der Abt von Clairvaux dafür ein, dass man mit Jesus in eine persönliche Beziehung treten konnte. Er verstand diese Jesusfrömmigkeit durchaus als ein Verhältnis von Gegenseitigkeit. Denn Liebe, so Bernhard, kennt keine Unterwürfigkeit.
Ich habe gelesen, dass Gott die Zuneigung ist. Dass er die Ehre oder die Würde ist, habe ich nicht gelesen. Also wenn Gott liebt, will er nichts anderes als wiedergeliebt werden. Ehren mag, wer starr vor Furcht ist, wer vor Bewunderung erschrickt. Nichts davon trifft auf den Liebenden zu. O Amor, stürmische, heftige Liebe, du reißt Ordnungen um, missachtest das Herkommen, was immer zur Schicklichkeit und zur Vernunft gehört.
Die Beschreibungen für die gegenseitige Liebe zwischen dem Einzelnen und seiner Seele mit Gott übernimmt Bernhard überwiegend aus dem Hohenlied des Alten Testaments. Doch während man bisher traditionell in der Braut des Hohenliedes die Kirche gesehen hatte, die dem Liebenden, also Gott, gegenübersteht, wagt Bernhard es nun, in der Seele jedes Einzelnen diese Braut zu sehen. Damit wird in diesem mystischen Liebesverhältnis jeder Gläubige zur Braut Gottes. Peter Dinselbacher:
Das bedeutet nichts weniger als die Verlagerung weg von der Heilsgeschichte eines Kollektivs, also dem der unzähligen Mitglieder der katholischen Kirche, hin in den Bereich der seelischen Erfahrung des Einzelnen.
Bernhards Leistung besteht also besonders darin, dass er das Verhältnis von Mensch und Gott innerhalb der christlichen Theologiegeschichte individualisiert. Das göttliche Mysterium soll sozusagen in den Menschen treten. Er schreibt dazu:
Jede Seele erfährt die Gottesbegegnung nach ihren Verdiensten anders. Und jede Einzelne findet das Geheimnis für sich und sagt, mein Geheimnis gehört mir.
Die Scheu vor dem vormals verehrten Weltenherrscher wird völlig überwunden, indem Bernhard konkrete Meditationen über das Erdenleben des Heilands empfiehlt. Zum Beispiel in der Passionsbetrachtung. Denn gerade durch seine Leiden, so Bernhard, ist der Erlöser den Menschen nahegekommen. Auf diese Weise ist auch die Passionsfrömmigkeit der späteren Jahrhunderte von Bernhard vorbereitet worden. Der Kirchenhistoriker Ulrich Köpf:
In der Geschichte der Christologie hat Bernhard einen tiefen Einschnitt, ja geradezu einen Umbruch bewirkt. Er hat erstmals konsequent von der seit bald 1000 Jahren vorherrschenden Betrachtung des Gottmenschen Christi weggeführt zu einem Verständnis Christi, das von seiner Bedeutung für den einzelnen Gläubigen ausgeht.
Dabei steht Bernhard zum Beispiel bei seiner Betrachtung einzelner Szenen der Bibel ganz in der Tradition seiner Zeit, in der die Heiligen Schriften nicht wörtlich, sondern durch die Allegorese ausgelegt wurden. Ulrich Köpf:
Danach ist der wörtliche Sinn einer Aussage nicht ihr wirklicher und letztgültiger Sinn, sondern bloß vordergründige Erscheinung. Hinter dem in Buchstaben ausgedrückten Wortlaut liegt ein tieferer und wahrer Sinn verborgen.
Und gerade diese Wahrheit kann für Bernhard nur durch persönliche Erfahrung in der Meditation und im Gebet erschlossen werden. Damit hält er an der monastischen Theologie fest. Er will die Heilige Schrift nicht erklären, sondern persönlich anwenden. Dabei geht es immer um Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis zugleich. Der Höhepunkt ist die mystische Vereinigung der Seele mit Gott, verstanden als eine Vorwegnahme des Zustands der Gerechten im Himmel. Diese Spiritualität Bernhards übt seit Jahrhunderten bis heute auf viele Menschen eine enorme Anziehungskraft aus.
Doch Bernhard lebte nun keineswegs ausschließlich der Kontemplation verpflichtet, zurückgezogen in seinem Kloster. Immer wieder verließ er die Abgeschiedenheit von Clairvaux, um sich aktiv an kirchenpolitischen Entscheidungen zu beteiligen. Dazu fühlte er sich besonders herausgefordert, als schon bald einer seiner Schüler zum Papst gewählt werden sollte.
Es wird schlimmster Schrecken und tiefstes Entsetzen die Welt erschüttern. Dann wird alles Feste, alles Sichere zergehen. Wie schrecklich und furchtbar wird dieser Tag.
Diese Worte schrieb ein Zisterziensermönch 1146. Damals hatte es im Sommer Unwetter und Missernten gegeben. Und vor allem waren die Menschen durch das Erscheinen des Halleyschen Kometen beunruhigt. Überall waren jetzt Weltuntergangspredigten zu hören, die die Gläubigen ermahnten, sich auf das jüngste Gericht vorzubereiten.
Bernhard von Clairvaux war zu dieser Zeit auf einer Propagandareise für den zweiten Kreuzzug in Deutschland unterwegs. Als er dort von den Pogromen gegen die Juden erfuhr, verurteilte er dies aufs Schärfste, denn die Juden dürften nicht verfolgt werden, weil Gott nach seinem Heilsplan dieses derzeit noch verstockte Volk am Ende der Zeit zu Christus bekehren werde. Der Mediävist Hans-Dietrich Kahl.
Im persönlichen Einsatz, offenbar auch gegen drohend murrende Massen, hat er daraufhin zahllose Menschenleben gerettet. Entsprechend hoch feierten ihn jüdische Berichte. Bernhard wurde sogar irgendwann ein beliebter Vorname im deutschen Judentum.
Aber nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden im fernen Orient und im Osten Europas sollten vor dem Weltende christianisiert sein. Bernhard von Clairvaux verfasste deshalb ein Rundschreiben an alle Gläubigen, indem er auch deutlich machte, was mit den Heiden geschehen sollte, die sich der Christianisierung widersetzen.
Es ist bereits bekannt, wie Gott Könige und Fürsten dazu entflammt hat, Rache an den Heidenvölkern zu nehmen und von der Erde die Feinde des Christentums auszurotten. Die Heidenvölker müssen deshalb vollständig liquidiert oder unwiderruflich bekehrt werden. Es ist ein Ärgernis, dass die Heidensöhne, wie ich sagen möchte, mit eurer Erlaubnis von der Christenmacht schon zu lange toleriert wurden.
Bernhard spielt auf die Praxis an, nach der christliche Herrscher oftmals mit den Heiden aushandelten, sie gegen Tributzahlungen in ihrer Religion unbehelligt zu lassen. Dagegen hatte sich bereits auch der Papst ausgesprochen und verboten, den Heiden zu gestatten, in ihrem Irrglauben zu bleiben, wenn diese dafür Geld bieten sollten.
Der Abt von Clairvaux war aber vor allem nach Deutschland gekommen, um den deutschen König für einen Kreuzzug ins Heilige Land zu gewinnen. So reiste er zur Weihnachtszeit nach Speyer, wo sich Konrad III. Mit seinem Hof aufhielt, um im Kaiserdom vor dem König zu predigen. Was sich dort ereignete, wurde in einer zeitgenössischen Chronik festgehalten.
Mitten in der Predigt rief Konrad unter Tränen aus: »Ich bin bereit, Christus zu dienen.« Unter tosendem Beifall der Gläubigen nahm der König das Kreuz und die Heerfahne vom Altar aus der Hand Bernhards.
Doch auch wenn vielfach überliefert wurde, wie sehr Bernhard die Menschen mit seinen Predigten mitreißen konnte, wird man wohl kaum annehmen können, dass Konrad plötzlich nur aufgrund dieser Predigt alle rationalen politischen Erwägungen einfach beiseite geschoben hat. Immerhin hatte er gute innenpolitische Gründe gehabt, das Land nicht zu verlassen. Denn die Welfen versuchten, ihn zu stürzen. Der Mediävist Gerd Althoff.
Die Quellen erzählen auch, dass man intensiv und wochenlang über die Kreuznahme verhandelt habe und dass Bernhard von Clairvaux in dieser Zeit sogar zu einer überstürzten Reise an den Bodensee nach Konstanz aufbrach. Also genau dorthin, wo Konrads innenpolitischer Hauptgegner, Welf der VI., sein Herrschaftszentrum hatte.
Tatsächlich hatte der Welfe bereits 2 Tage vor Konrad seine Teilnahme am Kreuzzug zugesagt. Damit war also für den König sichergestellt, dass auch sein ärgster Kontrahent das Land verlassen würde. Unter diesen Bedingungen war auch Konrad bereit, sich am Kreuzzug zu beteiligen. Die innenpolitischen Zwistigkeiten wurden sozusagen vertagt.
Für Bernhard war dies ein voller Erfolg. Es war ihm als Hauptpropagandist des zweiten Kreuzzugs gelungen, nicht nur den französischen, sondern auch den deutschen König für die geplante Orientfahrt zu gewinnen. Doch der Papst war über diese Entwicklung alles andere als begeistert, denn er hatte gehofft, dass Konrad nach Italien ziehen würde, um für ihn die ewige Stadt zu unterwerfen. denn die römische Stadtbevölkerung hatte nach antikem Vorbild einen Senat gegründet und den Papst genötigt, die Stadt zu verlassen und sich in Viterbo niederzulassen. Nachdem aber nun Konrad seine Teilnahme am Kreuzzug zugesagt hatte, fühlte der Papst sich vom deutschen König im Stich gelassen.
Die Organisatoren des Kreuzzuges setzten inzwischen große Hoffnungen auf die vereinten Heere der französischen und deutschen Ritter. Außerdem hatte man noch die Worte Bernhards im Ohr, der einen weltweiten Siegeszug des Christentums vorausgesagt hatte. Doch das vom Abt von Clairvaux prophezeite Heilsereignis sollte ausbleiben. Der Mediävist Hans-Dietrich Kahl:
In der Welt der Tatsachen wurde der Kreuzzug der verheerendste Misserfolg, den die abendländische Christenheit je erfahren hatte. Nur ein Bruchteil der Ausgezogenen kehrte ruhmlos zurück, und heftigste Kritik wandte sich gegen den Mann, der sich dermaßen öffentlich unter ausgesprochenen Segensverheißungen mit dem Unternehmen identifiziert hatte. Zweifellos traf den Abt von Clairvaux wesentliche Schuld. Gar zu viele Realitäten hatte er falsch eingeschätzt.
Doch Bernhards großer Popularität konnte auch diese Niederlage letztlich nichts anhaben. Zumal auch ein ehemaliger Schüler aus Clairvaux inzwischen als Papst Eugen III. Auf dem Stuhl Petri saß. Bernhard wurde für Eugen zu einem wichtigen Ratgeber und er nutzte die Gelegenheit, das Papsttum von einer zunehmenden Verweltlichung zu befreien. Dabei sparte er durchaus nicht an Kritik an seinem ehemaligen Schüler. Als Eugen III. Sich, wie es am Heiligen Stuhl inzwischen üblich war, mit zahlreichen Rechtsgelehrten umgab, schrieb er ihm:
»Ich lese nur, dass die Apostel vor Gericht standen, nicht aber, dass sie auf dem Richterstuhl saßen. Für alles Irdische sind schließlich die Fürsten und Könige da. Was brecht ihr also in fremde Gehege, die euch nichts angehen? Ich kann mich nur wundern, wie es deine gottesfürchtigen Ohren aushalten, die Auseinandersetzungen und Wortgefechte zwischen den Advokaten anzuhören, welche eher dazu dienen, die Wahrheit auf den Kopf, als sie klarzustellen.«
Da Bernhard das Treiben an der Kurie kannte, war er besorgt, dass Eugen dem schlechten Einfluss der prunksüchtigen Prälaten verfallen könnte. Er ermahnte deshalb den Papst:
»Von Petrus ist nicht bekannt, dass er einst im Schmuck von Edelsteinen und Seidenstoffen einhergezogen ist, mit Gold bedeckt auf einem Schimmel ritt, dass eine Leibgarde ihn umgab oder lärmende Diener ihn umringten. In den genannten Punkten folgt der Papst nicht Petrus, sondern Kaiser Konstantin.«
Bernhard lehnt jede Form von weltlicher Pracht und Machtentfaltung des Papstes ab. Für ihn hat der Nachfolger Petri ein geistlicher Führer der Kirche zu sein. Am meisten ärgerte ihn, wenn der Oberhirte der Kirche sich in die weltliche Politik einmischte.
»Warum willst du dir das Schwert anmaßen? Wurde dir nicht schon einmal befohlen, es in die Scheide zu stecken?«
Kirche und Staat stehen für Bernhard eigenständig nebeneinander und nehmen getrennte Aufgaben wahr. Sie haben sich gegenseitig zu schützen und zu stützen, aber ihre unterschiedlichen Sphären nicht miteinander zu vermischen. Die Unterscheidung möchte er auch beim Papst gewahrt sehen. Der Mediävist Bernhard Dinzelbacher:
Bernhards Papst soll frei von jeder Machtgier sein Regiment nur als Diener seiner Untertanen führen, indem er nur in deren Interesse und nicht dem eines Kirchenstaates handelt.
Aber der Abt von Clairvaux gab nicht nur Ratschläge zu kirchenpolitischen Fragen, sondern er beteiligte sich, obwohl kein Schultheologe, auch immer wieder an der Erörterung theologischer Streitfragen. Als zum Beispiel die Diskussion über die unbefleckte Empfängnis Marias aufkam und Kanoniker in Lyon eigens ein neues kirchliches Fest dafür einführten, warf ihnen Bernhard vor, mit diesem Ritus entgegen der kirchlichen Tradition zu handeln. Obwohl auch Bernhard höchste Anerkennung für die Heiligkeit der Gottesmutter hatte, lehnte er jedoch die Vorstellung ab, nach der sie unbefleckt empfangen worden sei.
»Maria ist ebenso in Sünde empfangen worden wie alle anderen Menschen. Auf sie darf nicht übertragen werden, was allein dem Sohn zukommt. Gern wird Maria auf diese falsche Ehre verzichten.«
Noch 800 Jahre später haben sich katholische Theologen auf diese Argumentation Bernhards berufen, der 1830 von Pius dem VIII. Zum Doctor Ecclesiae, also zu einem offiziellen Lehrer der Kirche, ernannt worden war. Doch das 19. Jahrhundert kannte andere kirchenpolitische Notwendigkeiten. 1854 wurde die unbefleckte Empfängnis Marias zum Dogma in der katholischen Kirche.
Bernhard hat in seinem Leben, das eigentlich der Kontemplation in der Abgeschiedenheit von Clairvaux gewidmet sein sollte, an vielen Fronten außerhalb der Klostermauern gekämpft. Er war zweifellos die bedeutendste geistliche Autorität in seiner Zeit. Aber er hat auch im Laufe der Jahre erkennen müssen, dass sein Stern irgendwann zu sinken begann. Hans-Dietrich Karl:
Gerade im Kardinalskollegium war man Bernhards müde geworden als eines ewigen Rechthabers und Schulmeisters, der die ihm als Abt zukommenden Grenzen nicht zu wahren vermochte.
Am 20. August 1153 ist Bernhard von Clairvaux dann im Alter von 63 Jahren in seinem Kloster gestorben. Er war auch für seine Zeitgenossen eine Persönlichkeit, die polarisierte. Die einen brachten ihm grenzenlose Verehrung entgegen, andere hassten ihn. Aber zweifellos hat der Abt von Clairvaux das christliche Leben in seiner Zeit und weit darüber hinaus entscheidend mitgeprägt. Und es ist vor allem ihm zu verdanken, dass der Orden der Zisterzienser einen enormen Zulauf verzeichnen konnte. Der Kirchenhistoriker Karl Suso Frank:
Man spricht auch vom bernhardinischen Zeitalter und im gleichen Sinne vom Jahrhundert der Zisterzienser. Denn unter Bernhards Einfluss breitete sich der Orden über ganz Europa gewaltig aus.